Hallo zusammen, hier ist Erik. Bevor es mit der Folge losgeht, ein rascher Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt, und zwar ob nun den Weltwach-Podcast oder auch unsere anderen Shows, Reiseflops, Tierisch oder auch die Weltwach-Klangreise, und wenn ihr uns unterstützen möchtet oder wenn ihr auch einfach nicht genug Weltwach bekommen könnt, für all diese Fälle habe ich gute Nachrichten für euch. Und ihr ahnt es vielleicht schon, ich spreche vom Weltwach Supporters Club. Als Mitglied des Weltwach Supporters Clubs erhaltet ihr Zugriff auf die regulären Folgen des Weltwach Podcasts, und zwar ohne Werbung unserer Sponsoren. Und ihr erhaltet ab dem zweiten Paket Zugriff auf sämtliche Folgen von mittlerweile ganzen 3 exklusiven Showformaten. Erstens der Klassiker Weltwach Plus. Mittlerweile haben wir da viele Dutzend Folgen mit Weltwachfreunden wie Christine Thürmer, Andreas Altmann, Michael Martin und so weiter, aber auch mit vielen Gästen, die ihr noch nicht aus der regulären Show kennt. Das zweite Exklusivformat ist Weltwach Extrem. Hier erzählen unsere Gäste von ihren denkwürdigsten, das heißt also schönsten, gefährlichsten, furchtbarsten und so weiter, Momenten unterwegs. Mehrere Supporter haben uns auch schon gemailt, dass das definitiv ihr neues Lieblings-Weltwach-Format ist. Das freut mich natürlich sehr. Und schließlich unser drittes Exklusivformat, Weltwach Backstage. Hier geben wir vom Weltwach-Team euch einen Einblick hinter die Kulissen unserer Arbeit. Alle Infos zur Mitgliedschaft findet ihr auf weltwach.de unter Supporters Club. Dort erklären wir, wie ihr über die Plattform Steady eine Mitgliedschaft abschließen könnt und wie ihr Zugriff auf euren exklusiven Supporter-Podcast-Feed erhaltet, mit dem ihr dann die werbefreien und auch die Bonusfolgen hören könnt. Und wenn ihr zum Podcast hören Spotify benutzt, dann könnt ihr auch gern einfach in der Spotify-App nach Weltwach Supporters Club suchen und dort direkt eine Mitgliedschaft abschließen. Ihr werdet dann zu Steady weitergeleitet. Ist ganz einfach. All das gibt es, wie gesagt, übersichtlich auf weltwach.de unter Supporters Club. Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern von Herzen. Ihr tragt mit dazu bei, unsere Arbeit zu ermöglichen. Und wir werden uns weiterhin darum bemühen, euch im Gegenzug fantastische, exklusive Zusatzinhalte anzubieten. Für noch mehr Weltwach, noch mehr Abenteuer, noch mehr Reiselust und noch mehr Wissen über unseren faszinierenden Planeten. Dankeschön. Es geht weiter mit Lydias und meinem Streifzug durch Südtirol. Dieses Mal lernen wir die traditionsreiche Handwerkskunst im Tal kennen und wir bestaunen bei einem Ausritt durch das Hürzer Gebiet die malerischen Bergwelten. Los geht's.
Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
Willkommen zurück. Willkommen zum zweiten Teil unseres Südtirol-Specials. Bevor es damit losgeht, ganz kurz ein paar Hinweise. Zum einen gibt es eine neue Folge bei Unfolding Maps, unserem englischsprachigen Schwestern-Podcast zu Weltwach. Zu Gast ist dieses Mal Nahid Shahalimi. Sie wurde in Afghanistan als Tochter eines der einflussreichsten und wohlhabendsten Männer überhaupt geboren und wuchs dort dann in der absoluten High Society des Landes auf. Als ihr Vater starb, musste sie jedoch unter dramatischen Umständen fliehen und das begab sich alles in den 80ern. In den letzten Jahren ist Nahid nun vermehrt nach Afghanistan zurückgekehrt und sie hat dort beeindruckende Frauen getroffen und sie porträtiert. Zum Beispiel eine junge Pilotin, eine alte Kommandeurin und die erste afghanische Dirigentin, nachdem Musik während der Herrschaft der Taliban ja lange Zeit komplett verboten war. Die Folge heißt dementsprechend auch We the Women of Afghanistan. Wenn ihr also des Englischen mächtig seid und Unfolding Maps, also den Podcast, noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das nachholt. Es gibt ihn bei Spotify, in der Apple Podcast App und überall sonst, wo man für gewöhnlich Podcasts hört. Und es gibt auch eine neue Weltwach Plus Folge für die Mitglieder des Supporters Club. Zu Gast ist dieses Mal der surfende Weltreisende oder der weltreisende Surfer, wie auch immer, Andreas Brent. Unter anderem ist er Autor des Buches Borderlines, das in der Reiseszene ja zum Teil schon Kultstatus genießt. So, und jetzt begeben wir uns zurück nach Südtirol, genauer ins Passaiatal, nördlich von Meran gelegen, mit sanften, weiten Tälern und einer hochalpinen Landschaft, also wirklich eine vielfältige, sehr, sehr schöne Region und Heimat des Tiroler Volkshelden Andreas Hofer, vielleicht habt ihr von dem schon mal gehört. Der hat 1809 die Tiroler Aufstandsbewegung gegen die bayerische und die französische Besetzung angeführt und wird heute als Freiheitskämpfer verehrt. Von irgendwelchen Aufständen und Freiheitskämpfen ist heute aber nichts zu sehen und auch nicht zu spüren, während wir bei strahlendem Sonnenschein St. Leonhard in Passaia besuchen. Das ist eine Marktgemeinde mit so 3.500 Einwohnern, idyllisch am Zusammenfluss zweier Bäche gelegen und wie so viele Gemeinden hier, umgeben von Wiesen, von Wäldern und hohen Bergspitzen.
Um die Wolle zu verarbeiten, brauchen wir ja also die gewaschene Wolle, die ich dann im ersten Arbeitsschritt mit dem Zupfer aufzupfe und zugleich mische. Das ist jetzt der erste Arbeitsschritt in der Wollverarbeitung.
Auf diesen ersten Schritt folgen viele weitere. Die gezupfte Wolle kommt auf die Kämmmaschine, wo sie zum Wollvlies verarbeitet wird, sprich gekämmt wird. Das Vlies wird dann in der Spinnmaschine gedreht, gefestigt, in einzelne Fäden geteilt und auf eine Spule aufgewickelt. All das, Zupfmaschine, Kämmmaschine, Spinnmaschine, steht hier in dieser kleinen Werkstatt. Und es steht hier, also genau hier, genau an dieser Stelle, schon seit einer ganzen Weile, nämlich seit 1948. Ja, und mit diesen alten Maschinen, da muss man natürlich umgehen können.
Das ist eigentlich das Reich dann von meinem Papa, der hier genau weiß, wie er die Maschinen zu behandeln hat. Wenn er irgendwie ein komisches Geräusch hört, weiß er ganz genau, wo es fehlt. Der weiß dann ganz genau, aha, da muss ich was nachstellen, da brauchst du ein bisschen Öl, das muss auch so machen, ding, dang. Also er hat da wirklich die Erfahrung.
Und diese Erfahrung ist unerlässlich für die Arbeit des kleinen Familienbetriebs Spinnradl, in dessen Werkstatt wir uns befinden und der von Franziska in mittlerweile dritter Generation geführt wird.
Wir sind auf die Verarbeitung von lokaler Schafwolle spezialisiert und wir machen daraus, vor allem ganz bekannt sind wir für die Strickjacken, Sarnerjacke, so heißen die bei uns in Südtirol ganz traditionell, und wir machen daraus eben ganz coole Sachen, das heißt nicht nur ganz klassisch mit rundem Ausschnitt, sondern machen halt eben auch mit Kapuze, machen Maßanfertigungen, und eben mit der einheimischen Bergschafwolle, die wir verwenden, haben wir eben auch wirklich eine qualitative Jacke, die jahrelang, wenn nicht auch ein Leben lang hält.
Die von Franziska erwähnten Sarnerjacken aus gestrickter Schafswolle sind ein Stück traditionelles Südtirol. Und auch wenn Franziska, wie sie es gerade ja schon angedeutet hat, einige Designs modernisiert hat, sind für die Herstellung immer noch die gleichen althergebrachten Fähigkeiten entscheidend wie vor Jahrzehnten. Fähigkeiten, wie sie ihr Vater Franz beherrscht, den wir gerade schon kurz gehört haben. Seit 1966 lässt er hier in der Werkstatt die Maschinen rattern.
Er hat halt alles vom Opa gelernt. Und weiß ganz genau, wie es funktioniert. Und deshalb ist er ja auch der Chef in diesem Raum.
Ja, ich bin seit ich nach der Mittelschule, da war ich dann 14 Jahre alt. Und seitdem bin ich hier, habe halt bei meinem Vater dann gearbeitet und halt ein bisschen gelernt und abgeschaut, wie er das macht.
Du kennst wahrscheinlich nach so vielen Jahren an diesen Maschinen jede Schraube. Das sind wahrscheinlich wie so alte Freunde, ne?
Die sind halt so gemacht, dass man auch noch was daran schrauben und drehen und vielleicht, wenn irgendmal was kaputt ist, dann geht man zum Schlosser und zum Dreher, der einem noch etwas machen kann. Und somit kennt man schon die Tücken auch von den Maschinen. Aber man braucht ganz viel Erfahrung einfach mit der Wolle. Weil jede Wolle ist nicht gleich. Ich kann nicht jede Wolle hier durch die Maschinen lassen, immer im selben Rezept. Und das ist halt die Erfahrung, die man macht in den Jahrzehnten, wo man mit diesem Produkt, mit diesem Rohstoff halt arbeitet.
Ja, ich musste so ein bisschen dran denken, als ich dich mit deinen Maschinen sah, die so komplett mechanisch sind. Ich arbeite sonst oft in Brasilien und da fahre ich so einen alten Jeep. Der ist auch natürlich komplett mechanisch, ne? Und ja. Gibt so einen Typen, der eben als Mechaniker auf der Farm arbeitet, und manchmal fährt man an ihm vorbei und der meint schon, ah, diese Schraube ist locker, wir müssen da mal was dran machen. Also der hört das auch ganz genau so, nee, im Moment, da läuft was unrund, und ich vermute, bei dir ist es ähnlich.
Ja, so ist es. Ja, man muss, man hört das, wenn bei der Maschine irgendwas ist, dass man dann weiß, man genau, aha, diese Stelle, hier ist vielleicht, hat sich Wolle verklemmt oder ich muss da mehr schmieren oder Das hört man halt dann einfach heraus, gell?
Angefangen hat alles mit dem schon erwähnten Großvater. Alois Haller wurde 1912 genau hier geboren, in St. Leonhard in Passaia, und er erkannte kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges den Wert und die Bedeutung der Schafswolle. 1948 begann er dann mit der Verarbeitung dieses heimischen natürlichen Rohstoffes, ja, und zwar so ziemlich ohne jedes Vorwissen.
Er war ein Handlanger, er war bei den Bauern, er hat da ausgeholfen, er hat Holz gefällt und das zur Säge gebracht. Also total anders. Und dann auf einmal beginnt er mit so einer Werkstatt mit kein Null Ahnung.
Also er hatte ja unterm Tag seinen normalen Job und hat das halt so nebenher angefangen, weil er halt irgendwie gesehen hat oder gemerkt hat, wir im Passaiertal haben viele Schafe. Und die Bauern müssen sich ja noch alles selber machen. Die haben sich früher alles selber kardiert, gesponnen. Da gab es ja, hatten die Bauern noch keine Maschinen dafür.
Man muss sich da einfach zurückdenken, dass es da nichts gab. Es gab keine Geschäfte, es gab keine Stoffe. Es musste alles von Handwerkern hergestellt werden. Der Loden, da musste die Wolle gesponnen werden, zum Weber gebracht. Das muss man sich schon einmal, man muss zurückdenken, wie die Zeit war, und dann versteht man es eher.
Und dann hat er sich gedacht, ja, wenn er das jetzt hier machen würde, dann könnte der Bauer ihm die Wolle geben und er verarbeitet sie ihm. Und der Bauer holt dann einfach die fertige Wolle dann wieder ab. Und so hat er das dann gemacht.
So kamen die Bauern dann also zu ihm, brachten ihm ihre Wolle, und er, Großvater Haller, hat sie dann für sie gewaschen und gekämmt, sodass sie dann die Fliese, also sie, die Bauern, die Fliese mit nach Hause nehmen und selbst am heimischen Spinnrad spinnen konnten. Später kaufte er dann auch eine Spinnmaschine und nahm den Bauern also auch diesen Arbeitsschritt ab, sodass die Frauen daheim nur noch in Anführungszeichen stricken mussten. Und dann kauft er schließlich auch noch Strickmaschinen und produzierte fertige Produkte.
Nach dem Weltkrieg eben, wo dann die Leute, so langsam kam der Tourismus, die Leute hatten wieder Geld und haben dann eher nach fertigen Produkten nachgefragt. Dann hat es mal Socken gegeben, dann Westen, Jacken. Also hat dann so langsam hat es dann eigentlich erst begonnen, wirklich dann ein Betrieb zu werden, weil dann hat er seinen Job auch aufgegeben und hat das dann wirklich Vollzeit dann gemacht. Und ja, eben seitdem wurden die Maschinen keinen Zentimeter bewegt. Also die stehen immer noch gleich. Ich sage auch teilweise, der Schmutz, der da noch rumliegt, ist noch von meinem Opa. Aber das gehört dazu. Diese alten Maschinen brauchen dieses Rustikale einfach.
Ich frage Vater Franz, was ihm an seiner Arbeit in der Werkstatt nach so vielen Jahren, zur Erinnerung, also er bedient diese Maschinen schon seit 1966, was ihm nach all dieser Zeit noch immer Spaß macht.
Na, Spaß macht es immer. Es ist angenehm hier in der Werkstatt. Ich fühle mich hier wohl. Ich weiß, ich arbeite mit einem Naturprodukt. Ich gehe dann mit den Produkten auf die Märkte, treffe da dann Kunden. Und ja, das ist schon eine große Freude. Und natürlich jetzt, wo die Franziska weiterführt, gibt es noch einmal einen Schub, wenn man auch schon in Rente ist.
Franziska führt also, wie schon gehört, in dritter Generation weiter und gibt Franz damit einen ganz neuen Motivationsschub, woraus sich die offensichtliche Frage ergibt.
Warum hast du dich entschieden, die Tradition fortsetzen zu wollen?
Also eigentlich ist es wirklich, ich sag mal, die Leidenschaft, die man logisch als Kind schon übermittelt bekommt von den Eltern, die sehr viel Liebe auch in diesen Betrieb reingesteckt haben, sehr viel Ehrgeiz. Und ich habe einfach auch wahnsinnigen Respekt davor, was sie geleistet haben. Also auch, wie mutig mein Opa war, überhaupt damit anzufangen, aus heiterem Himmel. Und auch mit wie viel Engagement mein Papa das weitergeführt hat. Auch wenn es viele Jahre wahrscheinlich er hätte nicht mehr weitergemacht werden sollen, weil es halt einfach wirtschaftlich, ja, sagen wir mal, nicht so gut gelaufen ist. Aber die Liebe war einfach da zur zum Produkt, zur Wolle, zum Schaf auch. Und das hat mich extrem angespornt und ich habe einfach ja eine richtige Liebe dazu auch entwickelt. Jetzt auch, wenn man ein Schaf irgendwie auf der Weide sieht, wow, sieh mal ein Schaf, oh schön, ich will streicheln gehen. Also man hat da ganz, ist ganz verbunden mit dem Produkt und mit dem Tier. Und das gefällt mir einfach. Der Bauer kommt mit der Wolle. Wir wissen, wo seine Schafe sind. Wir kennen ihn. Es ist einfach der Respekt, auch den der Bauer seinen Tieren gegenüber gibt. Das können wir halt einfach auch dann verkörpern. Und das macht uns einfach wahnsinnige Freude.
Und du hast gesagt, du hast diese Liebe zum Produkt schon ja in deiner Kindheit ja sozusagen mit eingeflößt bekommen. Aber viele Kinder, die rebellieren ja auch eher ein bisschen und wollen dann eigentlich genau das Gegenteil von dem machen, was die Eltern ihnen vorleben. War das bei dir nie der Fall?
War nie der Fall, aber auch, weil unsere Eltern uns nie irgendwie zu etwas gezwungen haben. Wir durften als Kinder dem Papa helfen, in der Werkstatt ein bisschen bei der Wolle rumzupfen. Wir durften mit auf den Markt gehen, wir sind ja auch Marktgänger. Wir durften da den Papa immer begleiten und im Sommer ein bisschen Taschengeld verdienen. Aber dann eben, wenn ich dann älter geworden bin und es dann zur Entscheidung ging, okay, welche Oberschule willst du besuchen, dann kam irgendwie nie ein Anzeichen oder so von Papa oder Mama, ja, Schneiderschule oder so irgendetwas, so ein Handwerksberuf, sondern sie hatten wirklich frei entscheiden lassen.
So hat Franziska ihr Abitur dann auch an einer Hotelfachschule gemacht.
Sie hatten nie irgendwie gesagt, nein, das darfst du nicht oder was machen wir denn mit unserem Betrieb? Also sie haben das auch gar nie in Frage gestellt, ob jetzt da die Kinder nachkommen oder nicht. Die hatten irgendwie immer so eine ganz eine einfache Einstellung. Sie machen das so lange, wie sie Lust haben und dann machen sie halt zu. Mhm. So.
Nach dem Abitur arbeitete Franziska planmäßig im Hotelgewerbe und die Arbeit machte ihr auch durchaus Spaß. Trotzdem kam aber irgendwann dann der Wunsch, etwas anderes zu machen.
Mode hat mich damals immer schon interessiert. Dann hat nur die Mama einmal gesagt, ja, aber wenn du jetzt Mode studieren willst, dann musst du ja mal verstehen, wie man überhaupt was näht und wie das so gemacht wird. Dann habe ich gesagt, ja, das klingt logisch.
Franziska meldete sich zur Fachausbildung zur Schneiderin an.
Die ging 3 Jahre. 2 Jahre lang habe ich nie daran gedacht, hier diesen Betrieb zu übernehmen. Im letzten Jahr dann, wenn, keine Ahnung, ich werde schon auch selber irgendwie eine Veränderung durchgemacht haben, habe ich meinen Papa mal auf einem Markt begleitet am Wochenende. Und dann habe ich dieses Strahlen auch von den Leuten gesehen, wenn ich von unserem Produkt geredet habe. Weil ich wusste ja alles, wie das gemacht wird, wie das verarbeitet wird, konnte ihnen alles gut erzählen. Und dann kam mir so wirklich der Gedanke, ja, wenn wir da jetzt nichts machen, dann stirbt das ja aus. Und in dem Moment ist dann wirklich so der Wunsch dann aufgekommen, hier weiterzumachen. Das Oberflächliche, was so in der Modewelt eigentlich gang und gäbe ist, das hat mir zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr zugesagt. Das wollte ich dann eigentlich auch gar nicht mehr. Ich habe mir schon gedacht, ich werde wahrscheinlich nach der Schneiderei wieder ins Gastgewerbe gehen. Ich kann mich, weiß noch ganz genau, an welchen Tag das war. Und in dem Moment habe ich einfach das Gefühl irgendwie bekommen für den Betrieb, für die Liebe, für den Respekt, das kam auf einmal alles wieder hoch, was ich in der Kindheit eigentlich gefühlt habe, kam erst in diesem Augenblick wieder hoch und war dann voller ja, Enthusiasmus, habe dann dem Papa gesagt, ja, ich würde gerne bei dir anfangen. Der musste erstmal nach Luft schnappen und jetzt, glaube ich, sind wir alle ganz happy.
Ich kann mir vorstellen, dass die Eltern sehr happy sind.
Ja, es ist dann natürlich, sobald ich dann eingestiegen bin, habe ich sicher ein bisschen eine Veränderung reingebracht, auch weil ich dann begonnen habe, uns auf Social Media auch ein bisschen bekannt zu machen. Und auf einmal, logisch, haben wir extrem junge Kundschaften bekommen.
Später frage ich Franz, was es ihm bedeutet hat, dass Franziska sich entschieden hat, das Geschäft weiterzuführen.
Ja, wir hatten ja eigentlich nicht mehr daran gedacht, dass der Betrieb weitergeführt wird, weil ja alle Kinder ihren Beruf schon erlernt haben und meine Frau und ich, die haben halt gesagt, ja, wir machen das noch so lange, bis halt, wie wir es schaffen und wie es geht. Und natürlich, dann kam die freudige Nachricht, dass die Franziska dann hier reingestiegen ist und natürlich sind wir schon stolz, dass es weitergeht. Auch ein Traditionsbetrieb, auch schon unser Enkel, der in der Wolle, wenn er zu uns kommt, dann immer, ja, Werkstatt und Spinnen und der fasst schon die Wolle an, wie wenn er das wieder weitermachen würde, dann noch einmal, das wäre dann schon enorm, ja.
Es ist vielleicht, bevor ich hier angefangen habe, eher dem Ende zugegangen, weil logisch die Motivation, ganz viel Energie jetzt in Werbung oder in irgendwie so reinzustecken, war nicht mehr da, weil halt irgendwie ein Ende in Sicht war. Und jetzt kam ich, habe alles wieder aufgerollt und jetzt haben auch alle irgendwie viel mehr Energie wieder. Also auch der Papa und die Mama sind jetzt ganz begeistert und haben auch Spaß dran, wenn man jetzt sieht, jetzt kommen junge Leute und auch Leute, die auch Respekt vor unserem Produkt und unserer Arbeit haben, was ja sehr wertvoll ist auch für uns, die den Preis auch verstehen, warum der so hoch ist. Und die bezahlen es aber auch, weil sie halt wissen, die Wolle kommt von hier, es wird hier verarbeitet.
Und habt ihr denn auch eure Produkte jetzt umgestellt, wenn du sagst, ihr habt ein viel jüngeres Publikum, das kommt?
Ja, es ist logisch, ich kann mich austoben. Also meine Eltern geben mir ja wirklich gar keine Grenzen. Ich erfinde die Strickjacke teilweise sehr neu, für viele sehr fragwürdig neu, weil es logisch ganz weggeht vom Klassischen. Aber ich würde nie von meinen Eltern irgendwie hören, nein, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Oder die sind da extrem offen für das und lassen mich auch wirklich tun. Und das logisch, in vielen jungen Leuten gefällt das.
Nach dem Waschen, Zupfen, Kämmen und Spinnen verlassen die Wollfäden die Werkstatt von Franz und wandern eine Etage aufwärts zu seinem Bruder Hans Louis, der ebenfalls seit vielen Jahrzehnten fest im Unternehmen mitarbeitet. Seit 1975 steht er an der Handstrickmaschine. Dazu hat er in Innsbruck eine Strickschule besucht. Hans Louis
verstrickt dann hier den Faden zu unseren Strickjacken.
Lydia will von Hans Louis wissen.
Aber für dich war das auch völlig klar, dass du in diesem Familienbetrieb arbeiten würdest?
Ja, schon als mein Vater noch lebte. Nach der Schule mussten wir unten mithelfen. Dann habe ich einen Frauenberuf gewählt.
Und gab es da denn Diskussionen mit Franz, wer was macht, wie ihr euch aufteilt?
Da haben wir uns schon. Die Frage könnte man noch stellen, ja. Habt ihr euch jemals in die Wolle gekriegt?
Oh Mann!
Sicher, in einem Betrieb geht das nie reibungslos. Aber das hat sich dann alles wieder
geregelt.
Das heißt, hat sich keiner in Widersprüchen verstrickt.
So, zurück zum Thema, würde ich sagen. Also, wir haben jetzt viel über die Produktion erfahren, aber noch recht wenig über den Rohstoff, der die Grundlage für all das bildet. Also die Wolle bzw. auch die Schafe. Ich möchte von Franziska wissen, wie viele Schafe es hier eigentlich gibt.
Also bei uns zum Beispiel gibt es ja mehr Schafe als Einwohner. Also von dem her.
Was heißt bei uns? Also hier in der Ortschaft?
Hier im Passaiertal. Okay. Genau. Mhm. Und von dem her gibt es natürlich auch extrem viele Bauern, die Wolle bringen. Und trotz allem, dass es doch einige Firmen gibt, die Wolle abnehmen, werden 60 Tonnen Schafwolle weggeschmissen.
Woran liegt das?
Im Jahr. Weil unsere Wolle logisch nur für ein gewisses Produkt funktioniert. Das ist nicht für den Weltmarkt gemacht. Die Wolle ist viel zu grob. Die Industrie oder die breite Masse interessiert sich für dieses grobe Produkt nicht. Und deshalb ist auch keiner da, der ihnen die Wolle abnimmt. Und was machen sie? Sie schmeißen sie weg. Was sollen sie sonst tun? Ja. Wenn sie keiner will, aber die Schafe müssen geschoren werden. Und deshalb kriegen wir dann dieses Gewicht zusammen.
Warum gibt es heute dann noch so viele Schafe hier, wenn das nicht unbedingt aus wirtschaftlichen Gründen der Fall ist?
Ja, logisch, eigentlich, weil der Bauer ein Schaf gerne hält. Es ist sehr unkompliziert, es mäht den Rasen, ist ja auch ganz praktisch. Und ganz viele logisch haben die Schafe wegen dem Fleisch, viele auch wegen der Milch. Also es gibt logisch da das Schaf. Also da verdient der Bauer nicht an der Wolle, sondern eben am Fleisch. Und deshalb hält er eben auch gerne die Schafe. Und ich glaube vielleicht auch, es ist so eine allgemeine Liebe, die der Bauer hier halt hat für diese Tiere. Auch für die Ziegen, das ist bei uns ja auch ein Tier, was fast jeder auf dem Hof hat. Und ja, und ich glaube, so mit hat man halt einfach ganz viele Schafe, trotz allem.
Was hättest du, Franziska, für Ziele? Mit dem Business, mit dem Geschäft, mit dem Familienunternehmen? Du denkst ja jetzt wahrscheinlich schon sehr langfristig, was du dir so für die nächsten Jahre, Jahrzehnte vorstellen würdest.
Eigentlich mein Ziel ist es ja wirklich, dass es so lange als möglich so weitergeht, wie es bis jetzt weitergeht. Also ich würde eigentlich nichts ändern wollen, weil es einfach toll ist, so wie wir gerade arbeiten, auch als Familie arbeiten. Wir arbeiten alle zusammen, jeder steht hinter jedem. Also ich kann ja auch voll auf meine Familie zählen. Und das ist eigentlich schon das größte Ziel, was ich eigentlich hatte und schon erreicht habe. Und eigentlich kann ich mir gar nicht mehr erträumen. Wir werden auf alle Fälle nur sehr kleine Ziele haben. Also wir wollen nicht größer werden. Wir wollen kein Mega-Business werden, sondern so wie wir jetzt arbeiten, so klein, so nachhaltig, das ist eigentlich schon over the top. Also mehr brauchen wir eigentlich gar nicht.
Schön symbolisch, von wegen ihr spinnt weiter, wie Franz drin, währenddessen alle Maschinen anschmiss.
Endlich sind die doofen Fragesteller weg, jetzt endlich wieder arbeiten.
Ja, das ist dann logisch, wenn er mal dann alle Maschinen auch gehen hat, dann wird es nochmal lauter, gell? Ja. Genau.
Ich bin nur froh, dass wir im Gespräch nicht den Faden verloren haben.
Oh Mann.
Sorry. Ich muss meiner Rolle ja auch gerecht werden.
Mit diesem Wortspiel-Glanzstück, für das ich mich im Nachhinein jetzt doch auch etwas schäme, muss ich zugeben, verabschieden wir uns von Franziska, von Franz, Hans-Luis und dem Spinneradel und vom Passaiatal.
Was längst überfällig war, ist jetzt geschehen. Wir haben die Täler verlassen und uns in die Bergwelten geschlagen.
Ja. Wir stehen hier neben der letzten Lärche an der Baumgrenze und gucken auf den Gipfel.
Und zwar auf den?
Hirzer.
So ist es.
Ja, ist richtig, ne?
Hast du gut gemacht. Gut aufgepasst.
Ja, jetzt wollte ich mir natürlich merken, wie hoch der ist, aber habe es dann doch wieder vergessen.
Er ist auf jeden Fall der höchste Gipfel der Saarenthaler Alpen. In dem befinden wir uns ja hier.
Ja.
Und ist 2781 Meter hoch. Ich habe es vorhin nochmal nachgeschlagen.
Toll.
Beeindruckt dich das schon?
Naja, da du da gesagt hast, du hast es nachgeschlagen, nur so mittel. Aber,
ach, ich meinte hier zu. Ich wollte jetzt kein Lob für diesen tiefen Fundus an Wissen, den ich dir hier biete.
Nein, mich beeindruckt der Gipfel natürlich schon sehr. Es sieht toll aus. Also der ist jetzt wirklich auch von hier aus dann karg und Schotter. Und ich frage mich, ob man da vielleicht auch Murmeltiere sehen könnte.
Okay, wie kommst du auf den Gedanken?
Ich bin Zoologin, ich will immer Tiere sehen. Aber man sieht schon Kühe mit Glocken um den Hals, das freut mich auch.
Du hast uns ja vor ein paar Tagen verraten, dass die Bergwelten nicht unbedingt deine allerinnigste Herzenslandschaft sind, sondern dass du eher weite Landschaften bevorzugst. Das Meer oder auch weite Ebenen wie das Pantanal in Brasilien, wo du dich ja viel aufhältst. Und das ist natürlich legitim. Ich meine, du hast es ein bisschen anders formuliert. Du hast, glaube ich, gesagt, du findest Berge nicht vollkommen hässlich, was ja zum einen dein Schöngeist zeigt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber zum anderen ja auch absolut legitim ist, dass man bestimmte Landschaftsformen hat, die man priorisiert und präferiert. Aber jetzt sind wir ja nun mal hier oben und deswegen die Frage, was fühlst du denn jetzt, da wir nun einmal hier sind?
Ja, jetzt sind wir eben hier oben und das finde ich wunderschön, weil jetzt kann man ja wieder weit gucken. Also wir laufen hier jetzt gerade so ein bisschen so einen Hang runter. Geradeaus sieht man das Tal und die Bergpässe und hat so einen richtig weiten Blick übers Gebirge. Und das gefällt mir dann wieder sehr gut. Also ich sag ja auch nur, wenn ich im Tal bin, dann wirken die Berge irgendwie so übermächtig, was toll ist und was ich beeindruckend finde, aber was eben jetzt nicht so mein Sehnsuchtsort ist. Aber hier oben finde ich toll. Aber man muss natürlich erstmal ein bisschen arbeiten, um dann erstmal oben zu sein.
Das ist richtig, das ist richtig. Man sieht es an unseren Schweißrennern.
Ja.
Schön ist das nicht.
Geht so.
Ja, und es gibt ja Berge und Berge. Und die Dolomiten sind ja schon noch mal ganz besondere Berge. Beschreib doch mal, was die Dolomiten von Bergpanoramen und Bergwelten unterscheidet, die du bisher so erlebt und gesehen hast.
Ja, wir laufen hier gerade an der Baumgrenze zwischen Lärchen lang und direkt neben uns, wenn man ein Stückchen nach oben guckt, ist schon der Gipfel. Und der ist natürlich schroffer, grauer Fels und wir laufen hier aber schon durch so ein kleines Wäldchen. Also das finde ich schön, dass das so ganz wechselhaft ist, dann wirklich doch diese schroffen und grauen, felsigen Grade. Und direkt darunter dann halt doch die Wälder und grüne Wiesen, auf denen die Kühe bimmeln.
Ja, das erinnert mich ein bisschen an das Gespräch, das ich vor einiger Zeit mit Hans Kammerlander hatte, der ja auch hier aus Südtirol kommt und der diese Pracht Südtirols, soweit ich mich erinnere, sogar noch ein bisschen schöner beschrieben hat als du gerade. Wo bin ja. ich? Ich will dir nicht zu nahe treten.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber ich spiele das jetzt mal ein.
Sehr schön.
Und für mich sind die Dolomiten ja immer schon faszinierend gewesen. Und ich muss sagen, bis heute sind die Dolomiten für mich die schönsten Berge der Welt.
Warum?
Ja, die lieblichen Landschaften am Fuß der Berge, so lieblich, ganz zum Teil auch schön eben mit ganz gemütlichen Wanderwegen und daneben ganz tiefgrün, vor allem so, wenn man so Ende Juni, wenn alles blüht, da kann man da durchgehen und nur noch träumen, so vielseitig, so bunt die Bergblüte. Ja, und unmittelbar daneben diese schroffen Wände, die natürlich, wenn jemand nie geklettert ist, abweisend wirken. Aber wenn du ran hingehst, wenn du Kletterer bist, der Fels ist so kletterfreundlich, der ist so schön zerfressen wie ein Schweizer Käse. Du hast nicht diese glatten Platten, du hast einfach einen ganz rauen Fels, der einladet zu klettern. Und deswegen, und die Form natürlich, weil man die drei Zinnen sieht. Die drei Zinnen, die schauen wirklich aus, wie wenn sie ein ganz hervorragender Künstler geschnitzt hätte, ein Bildhauer und so weiter. Also es ist schon eine schöne Landschaft und ja, ich finde sie so, die Mischung zwischen ganz lieblich und ganz steil, sie geben einfach jedem Naturfreund genau das, was er sucht. In diese Bergwelt, in diese Berglandschaft habe ich mich schon sehr, sehr verknallt.
Ach guck mal, und hier? Alles voller Heidelbeeren.
Yes, ich hab's doch gesagt. Du wolltest es mir ja nicht glauben. Die werden jetzt mal sofort probiert. Möglichst ohne Fuchsbandwurm. Sind sehr gut. Und wenn wir jetzt mal die Klappe halten, Erik,
ja?
Dann hört man nämlich auch
die Stille.
Richtig. Und das finde ich krass hier an dem Wald, ne? Das ist wirklich, im Pantanal brüllen immer alle rum ohne Ende. Also die Papageien, die Sittiche und so. Und hier ist alles sehr still. Man hört kaum Vögel, man hört ein paar Grillen zirpen und der Wald hat, finde ich, so eine ganz eigene Stimmung mit den Lärchen und den Fichten und unten das Heidekraut.
Hier ist wirklich alles in so ein, wie so ein Polster gehüllt. Also es wirkt alles ganz, ja fast schon als wie in einer Wohnung, wo alles mit Teppichen verkleidet ist.
Also ganz weich, ne? Finde ich auch. Die Bäume wirken ganz weich, der Boden wirkt so ganz weich. Und dazwischen dann eben, das ist ja das, was wir eben gesagt haben, dazwischen dann die Schotterwege mit diesem grauen, rauen Schotter. Ne? Das ist so genau der Kontrast, den man eben dann auch, wenn man gegen den Berghang guckt, sieht. Ne?
Und in der Ferne höre ich jetzt schon Kuhglocken. Vielleicht ist das ja schon ein erster Hinweis auf unser nächstes Ziel.
Genau, die Gompenalm. Da sind wir gerade unterwegs und wir sollten gleich da sein. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kuhglocken daher kommen.
Langsam nach.
Guck mal hier, das sind Zikaden. Ne? Siehst du hier den Schaum an den Gräsern?
Ja.
Das wird von so kleinen Zikaden ausgeschieden. Interessant. Fun Facts mit Lydia Möcklinghoff.
Blaubeeren, Zikadenausscheidungen, das ist doch faszinierend. Und wir erkunden also weiter das Unterholz.
Ah, jetzt guck mal, da ist der Eingang.
Der Eingang wozu?
Zum Ameisenhaufen, Waldameisen. An so einem alten Baumstamm, wo auch der Specht sich schon ganz ordentlich abgearbeitet hat. Und dann sieht man hier so einen Riesenhaufen an Tannennadeln vor dem Eingang und dann wimmelt's.
Ich wollte gerade sagen, ich als Nichtbiologe sehe ein wahnsinniges, unstrukturiertes Gewimmel. Was siehst du?
Ich tatsächlich auch. Also ich kenne ja aus dem Pantanal eher die Blattschneiderameisen. Hier sieht es für mich auch erstmal so ein bisschen unstrukturiert aus. Aber eigentlich haben ja Ameisen immer den Masterplan. Von daher denken die sich bestimmt was dabei, da so rumzuwimmeln. Aber
auch das wieder, ja, da bin ich wieder froh, dass du dabei bist.
Was so Waldameisen so treiben, weiß ich nicht. Cool.
Ja, ich laufe jetzt schnurstracks in Richtung Kuhglocken.
Ich ja auch. Kuhglocken und hoffentlich Alm, falls wir nicht schon falsch abgebogen sind und irgendwo uns verirrt haben.
Dann überleben wir mit Heidelbeeren.
Wir sind ja Outdoor-Profis, das ist gar kein Problem.
So, Lydia, wir sind jetzt ja am Ameisenhaufen Nummer 2.
Ja. Also wenn ich da jetzt meine Hand reinhalten würde, dann hätten wir ungefähr den Zustand wie gestern nach der Brennnessel. Dann würde die Hand brennen und ich könnte dir toll zeigen, wie gut das riecht. Aber da wir Audio-Content produzieren, spare ich mir das.
Alles klar.
Es riecht nämlich so nach Zitrone. Halt mal dran, kann man bestimmt klickern hören.
Nein. Danke.
Schade.
Das sind so die Insider-Tipps, die so eine Biologin dann halt auf Lager hat.
Man kann sie klickern hören, auch so schön, schön super biologisch ausgedrückt. Aber jetzt kommen die klingelnden Kühe, die kann man hören.
Der Eingang zu allem ist schon mal vielversprechend. Wie sieht er aus?
Wie bei Herr der Ringe so ein bisschen. Es sind zwei Nadelbäume mit so ganz ineinander verworrenen Wurzeln, über die wir jetzt steigen, um dorthin zu kommen.
Bitte nicht wieder stolpern.
Nee,
ist wirklich alles voller Wurzeln.
Ich gebe mein Bestes, aber es sieht wirklich so total verwunschen aus, als würden wir gleich zu so einem Elbenvolk kommen.
Wow, und jetzt offenbart sich uns schon die Alm und das ist wirklich ein Anblick.
Ja, kleine Holzhütten, ein paar Zäune, ein Gemüsegarten.
Eine Hängematte sehe ich mit Wohlwollen auf der Wiese stehen und hängen.
Das stimmt, aber da legen wir uns nicht rein. Aber da sind die Pferde. Auf die freue ich mich. Juhu.
Ich sehe noch keine Kühe. Ich höre immer noch in der Ferne die Kuhglocken.
Ich auch.
So, und ich sehe die Schenke. Und da sind mir jetzt auch die Kuhglocken eher zweitrangig, denn wir wissen, was zu tun ist.
Essen.
Die Gompenalm liegt umgeben von den bereits erwähnten Lärchen und Fichten auf 1800 Metern Höhe im Hürzer Wanderparadies und ist bekannt sowohl für alpine als auch mediterrane Spezialitäten.
Ich bin im Himmel, muss ich wirklich mal sagen. Ich trinke hier einen total leckeren Gin Tonic.
Auch hausgemacht hier auf der Alm?
Auch hausgemacht hier auf der Alm, Edelschwarz heißt der, Gin. Und es gab einen Ochsen-Carpaccio mit Ziegenkäse, Parmesan, also Parmesan ist ja Kuhkäse, aber so Ziegenkäsehobeln obendrauf und Pfifferlingen und tollem Brot und super Olivenöl und es ist einfach wirklich toll.
Du hast schon so ein bisschen Tränen in den Augen, oder?
Nee.
Das noch nicht, also wollen wir nicht übertreiben.
Was ich cool finde, was man hier jetzt sieht, und heute ist eigentlich Thementag dafür, dass einfach junge Leute solche traditionellen Sachen nehmen im Prinzip. Hier die Alm, unten diesen Strickereibetrieb und das dann eben die Tradition bewahren und die guten traditionellen Sachen bewahren und dem aber dann einen neuen Dreh geben.
Also beim Spinnradl das Thema Nachhaltigkeit und auch neue Entwürfe. Hier ist es jetzt, ich meine, wir sprechen gleich ja noch mit dem Inhaber, aber es gibt zum Beispiel einen Gin, einen eigenen Gin der Alm und Gin ist ja auch ein absolutes Trendthema.
Ja, so bin ich ja eben auch auf diesen Gedanken gekommen, weil er am Nachbartisch hat er eben den Gin ausgeschenkt, und damit die Leute probieren können, und hat er mit so einer Leidenschaft und so einer Begeisterung, und man sieht es auch in den Augen von den Leuten, einfach von seinem Produkt erzählt. Und das ist das, was ich meine. Das ist halt so toll, die Leute stehen da so dahinter und trotzdem hat man aber nicht das Gefühl, dass sie irgendwie so die guten, alten, traditionellen Sachen vor die Hunde gehen lassen oder so verwursten, dass nichts mehr davon übrig ist, sondern eher, sie geben da noch was dazu. Das ist so mein Eindruck.
Und dann kommt das, worauf Lydia sich schon seit Tagen freut, ein Ausritt. Nadja, die zusammen mit Helmut bzw. Helly, den lernen wir gleich noch kennen, die Alm betreibt, erwartet uns bei den Pferden.
Ich würde sagen, du kriegst den großen Bruder,
okay,
und für dich ist der bisschen kleinere Bruder.
Warum?
Warum? Weil er vorausgeht und der Chef ist und ein bisschen der Dominantere, okay, und dann lassen wir mal die Frauen.
Da kannst dominieren. Du besser mit umgehen.
Ja.
Okay.
Genau.
Nadja und Helly verbringen jedes Jahr den Sommer hier oben und im Winter ziehen sie dann ins Tal oder verreisen.
Was gefällt dir besonders gut an diesem Leben?
Die Nähe zur Natur würde ich auf jeden Fall schon mal betonen, weil sei es jetzt der Wald oder die Sonne, der Berg, ist alles beeindruckend, ja.
Lydia, großes Highlight Pferdereiten. Wie gefällt es dir bisher?
Ah, ich bin total happy. Ich bin jetzt auch ein bisschen schnell vorweggeritten, glaube ich. Ich muss ein bisschen zügeln.
Ja, ich bin einmal irgendwie ins Dickicht abgebrochen.
Ich hab's gesehen. Ja, aber das ist ja auch souverän. Also man fängt dann an zu erkunden.
Ja, ja, klar.
Und das war geplant, ne?
Wege sind was für Anfänger.
Ich gehe jetzt mal ein bisschen in den Wald. Also was, das Schlürfen, was man hier im Hintergrund hört, sind unsere Pferde, die jetzt gerade aus so einem hohlen Baumstamm Wasser trinken.
Klingt ein bisschen wie wenn du am Strohhalm des Mojitos zutscht. Wenn ich das so sagen darf.
Das stimmt. Nee, man muss schon sagen, die Pferde hier sind schon trittsicher, ne? Ja. Man muss hier ganz schön sich den Berg hochkämpfen. Und dann ist es auch ganz schön, oben drauf zu sitzen und es nicht selbst zu tun. Aber wunderschön. In diesem wunderschönen Wald, diesem Lärchenwald. Und eben, die Landschaft ist ganz wechselhaft und zwischendrin sieht man das Bergpanorama. Jetzt schmusen sie. Ist doch auch süß. Mhm. Sehr, sehr schön. Ich bin sehr glücklich. Und du, Erik?
Ich sammle mir noch die Rindenreste hier gerade so aus dem Nacken.
Seid ihr so, seid ihr so abgebogen? Aber geht's dir ansonsten gut?
Ja, natürlich.
Ja? Ja, stimmt. Dein Pferd ist auch so voller Nadeln.
Bisschen lädiert.
Nee, nicht lädiert. Dem geht's gut, aber es ist so voller Tannennadeln. Aber gut, man muss ja auch was erlebt haben, ne?
In der Tat.
Und dann finden wir schlussendlich auch noch die Kühe, deren Bimmeln wir vorhin schon mehrfach vernommen hatten.
Ja, viele können nicht so ganz verstehen oder nachvollziehen oder staunen darüber, dass bei uns die Kühe wirklich frei rumlaufen. Es sind zig Kühe, sehr viele, gehören auch den verschiedenen Bauern. Natürlich, jeder Bauer kennt seine Tiere und lässt sie sozusagen im Sommer einfach auf der Alm, weil es ihnen dort gut geht, weil sie das Gras haben, die natürlichen Schatten einfach im Freien leben können. Die Kühe werden dann Woche für Woche weiter nach oben getrieben, so dass die Kühe immer dort frei sein können, wo das Gras am schönsten, am grünsten und am saftigsten ist. Von dem her werden sie im Hochsommer ganz weit oben sein und werden dann Woche für Woche auch wieder langsam nach unten getrieben. Einfach, dass die Kühe immer genug zu fressen haben und so mit den Jahreszeiten mitgehen sozusagen.
Und dadurch weiß der Bauer dann auch jeweils so ungefähr, wo sie sich gerade befinden am Hang, weil sie instinktiv sozusagen dem wachsenden Gras folgen?
Genau, es ist so, das Gebiet ist sehr groß, sehr weitläufig, aber die Kuh, die rennt ja nicht morgens los, macht eine sehr lange Wanderung und ist dann am Abend ganz woanders, sondern sie bleiben auch teilweise zusammen und bewegen sich langsam fort, einfach dort, wo am besten das Futter zu finden ist, wo die Wasserstellen sind. Und der Bauer kennt ja das Gebiet und es ist ein schönes Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier hier am Berg.
Und dann lernen wir den Herrn des Hauses kennen, Helly Gufler. Eine ziemliche Erscheinung, wie man sie hier oben so vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte. 3-Tage-Bart, Tattoos, Ohrringe, gestyltes Haar, dazu ein schwarzes T-Shirt, auf dem in einem simplen Schriftzug steht 100% Pure Nature. Das bezieht sich nicht auf seine Wesensart, sondern auf den Gin, den Helly hier oben produziert und von dem er uns gleich erzählen wird. Aber erstmal zum Anfang.
Die Geschichte hat eigentlich vor 30 Jahren angefangen. Ich bin seit 30 Jahren jetzt hier, dass ich die Hütte bewirte. Und früher, ich habe halt so angefangen, mich hat Essen schon eigentlich immer interessiert und kenne mich sehr gut aus in der Gastronomie, weil ich seit klein auf schon immer sehr gut essen gegangen bin. Und das, was wir hier machen möchten, ich sage immer, wir möchten einfach also ganz was Kleines machen, kleine Karte, meine ich mit klein. Also alles hausgemacht, was geht und auch ein sehr gutes Niveau an Qualität auf den Tisch bringen, einfach so, wenn du am Abend fertig gearbeitet hast, dass du sonst sagen, ich bin glücklich und auch die Leute nicht über den Tisch ziehen, sondern Preis-Leistung muss einfach bezahlt werden. Das kostet etwas mehr bei uns hier, aber wir können sagen, von wo die Produkte kommen und können auch hinter unserer Ware und hinter unserem Tun und Schaffen stehen. Und wir sehen es auch an den Gästen, dass das sehr gut angenommen wird.
Du hast gerade gesagt, dass du vor 30 Jahren das erste Mal hier einen Bezug zu dieser Alm entwickelt hast, hier angefangen hast. Wie ist der Bezug zu dieser Alm für dich entstanden?
Die Alm ist von meinem Opa und mein Papi hat die praktisch immer weiter verpachtet. Und bei uns im Südtirol ist das halt so, wenn man jung ist, 10, 6, 7, 8 Jahre, so geht es schon los, dann musst du auf die Almkühe hüten. Und ich war als kleiner Knabe schon immer jetzt nicht bei uns hier, weil wir kein Vieh hier haben. Und das war immer bewirtschaftet, aber früher war hier jetzt zum Beispiel gar nichts los. Da waren 10 Gäste am Tag, weil wir haben eigentlich den abgelegensten Platz. Die Hütte ist eigentlich die schlecht liegendste Hütte Und ich musste halt früher immer hoch auf den Almen, Hinterrecker Almen und obenrum überall hüten. Und so als kleiner Bub, das passte dann eigentlich gar nicht ins Konzept. Alle anderen können ans Meer, wenn schulfrei ist. Und ich musste hoch. Und dann hast du mal die Nase gestrichen voll von der Almen. Willst du mal gar nichts mehr wissen. Und dann hat mich das auch nicht interessiert. Ich habe dann Steinbildhauer gemacht. Eigentlich ganz was anderes gelernt. Und ich bin aber immer Bergliebhaber gewesen. Das heißt, ich habe dann von so mit 16 Jahren die Alm eigentlich total vergessen und wusste gar nicht mal, das war verpachtet, wusste nicht mal, was läuft hier und so. Und mit 21, da war ich in der Schweiz als Steinbildhauer und da bin ich ziemlich viel auf den Berg gegangen. Dann rufe ich mal meine Mami an und sage, du, haben wir die Alm noch?
Die Mutter verkündete, ja, sie hatten die Alm noch. Sie war momentan an eine Dame verpachtet, der Helly dann in der folgenden Saison als Abspüler half, um das plötzliche Interesse, das sich in ihm geregt hatte, vor sich selbst ja gewissermaßen zu überprüfen. Ein weiteres Jahr später übernahm er die Alm dann selbst.
Okay, du warst in der Schweiz, du hast dort die Motivation, die Inspiration dafür gefunden. Kannst du aus heutiger Sicht erklären, was es war, das dich so plötzlich an diesem Leben auf der Alm gereizt hat?
Das war, da ich in der Schweiz, also da ich immer auf den Berg gegangen bin. Ich hatte oben eigentlich keine Freunde und so, oder wenig, weil ich bin ja neu gewesen oben in die Schweiz und habe da als Steinbildhauer gearbeitet. Und wenn ich arbeite, dann immer Vollgas, Alben Vollgas. Und habe da ziemlich viele Stunden gemacht und jede freie Minute war ich auf dem Berg, raus und auf den Berg hoch. Und dann ist mir das eigentlich wieder gekommen. Wir haben ja eine Alm. Und habe gar nicht gewusst, ist die jetzt verkauft oder was ist mit der Alm los? Weil das war ein bisschen anders, wie Sie das jetzt hier sehen, gell? Es hat ein bisschen anders ausgeschaut. Groß ist es nicht. Alles, was hier so schön eingezäunt ist mit unserem gespaltenen Lärchenzaun, habe ich dieses Jahr fertig gemacht. Das gehört zur Alm, ja. Tiere, ich habe meinen Berner Sennenhund hier, den Crash. Und momentan haben wir die zwei Pferde hier, mit denen ihr gerade reiten wart. Ich hatte auch schon mal Schweine und ich hatte auch schon mal Hennen und ich alles schon ein bisschen probiert. Aber wenn man Tiere hat, dann muss man auf die Tiere schauen und muss die Tiere pflegen. Und aber ich arbeite ein bisschen, um zu leben und ich möchte auch mal einen freien Tag haben und für meine Familie Zeit haben und deswegen machen wir die Almwirtschaft, das heißt so mit Essen und Getränken und haben halt die Tiere, die pflegeleicht sind und wo wir auch mal einen Tag nicht hier sein müssen und nicht andauernd rund um die Uhr hier stehen. Und das nächste Problem wäre dann auch der Winter. Wo bringt man die Tiere unter? Es sind sehr große Späßen und deswegen haben wir das mit den Tieren weggelassen. Und wenn du die eigenen Schweine oder wir hatten auch Schafe und so, dann im Herbst schlachten musst, wo jeder den Namen kennt und die laufen dir hinterher, finde ich jetzt auch nicht so cool. Vor allem meine Mitarbeiter, die Mädels, das hat gar nicht funktioniert. Das trage ich nicht raus, hat es geheißen. Ich trage den Robert nicht raus, ja.
Oh nein. Ja. Und als du gestartet hast in deinem ersten Jahr, du meintest, es war vorher so super traditionell und wenige Gäste. Was, hattest du so eine Vision?
Also super traditionell ist immer so eine Geschichte. Viele Urlauber meinen, in Südtirol, das Hauptgericht in Südtirol ist Speckeier mit Röschkartoffeln und Hirtenmakaroni. Und das ist totaler Käse. Speckeier steht eigentlich im normalen Haushalt gar nicht auf dem Tisch. Und unsere Küche hier ist so vielseitig, auch zu Hause meine Mami früher und so. Man kann so vielseitig kochen. Wir leben genau, wo wir jetzt sind, in Meran. Und das ist so alpin-mediterran. Du hast so viele Einflüsse von Nudelgerichten, von Fisch, von Fleisch, von hier. Du kannst so viel mixen. Und am Anfang hatte ich die Vision logisch nicht. Also als ich hier hoch war, da waren echt 10 Leute am Tag. Das war alles, weißt du? Da war echt nichts, da war einfach nichts los, weil wir liegen unterhalb der Bergstation und wenn man am Berg geht, geht man auf den Berg, dann geht man hoch und nicht runter. Und alle, die hochgefahren sind, die Leute sind bei uns hier vorbei, wenn sie gegessen und getrunken hatten. Und ich habe schon immer gesagt, wir machen hier also Wandern soll man oben und essen muss man hier. Das war so ein bisschen unser Ziel, was wir gesagt haben. Wir haben halt diesen Stil, wir schauen alles so viel wie möglich hausgemacht zu haben und legen halt sehr großen Wert auf Produkte und scheuen auch nicht einen Einkaufspreis, wenn was kostet, dann verkaufen wir es halt um den Preis, was es kosten muss, damit wir es verkaufen können.
Könntest du ein bisschen was erzählen über eure saisonalen Geschäfte, beziehungsweise wie ihr euer Jahr saisonal aufbaut? Ich habe den Eindruck, dass ihr den Sommer hier hardcore durchschuftet und im Winter ja, macht ihr dann anscheinend irgendwas anderes. Könntest du darüber ein bisschen sprechen?
Ja, gerne. Also das ist wirklich wie du vorhin gesagt hast, das ist echt hardcore. Also man braucht Eiszeit. Ich bin seit ich 20 bin immer gereist im Winter, aber das ist ein bisschen so eine Leidenschaft von mir, immer wegzufahren. Und auch jetzt haben wir drei Kinder und wir waren zum Beispiel, also im Winter fahren wir im Urlaub. Aber mittlerweile hat sich ja das Ding mit mir, mit dem Gin auch entwickelt Und das ist etwas, was Gott sei Dank sehr gut läuft. Und da brauche ich auch etwas Zeit jetzt.
Der Gin ist ein gutes Stichwort.
Ja, der war sehr, sehr lecker. Kannst du uns da noch was zu erzählen? Was da deine Idee ist, was deine Philosophie ist, wie du überhaupt drauf gekommen bist, Gin zu machen?
Ich trinke jetzt sehr gerne Gin. Gin ist Wacholder. Und was mich immer so ein bisschen stört, die meisten Gins der Welt haben Exoten drinnen, Orange, Lemongrass etc., irgendwas. Und wenn ich was machen würde, würde ich was rein Alpines machen. Aber höchste Qualität, top, und aber nur eigentlich für die Hütte hier.
So erzählte es Helly vor einigen Jahren einem Gast. Hellys Glück war, dieser Gast besaß eine eigene Brennerei und er vertraute auf Hellys Vision und bot ihm an, seine Brennerei zunächst kostenlos zu nutzen, um sein eigenes Produkt dort zu entwickeln.
Den Namen hatte ich eigentlich damals auch schon sofort im Kopf, also Edelschwarz. Ich sagte, es müssten Edelweiß und Schwarzbeeren drinnen sein. Und der war voll begeistert und sagte, kein Problem, du kannst bei mir machen.
Ein Jahr brannte Helly, machte Dutzende Brände, probierte aus, variierte neu, lud Freunde und andere Menschen in ganz Südtirol zum Testen ein, bis der Favorit schließlich feststand. Ein klassischer London Dry Gin, unter anderem mit Wacholder und, wie Helly ja schon sagte, Edelweiß und Schwarzbeere. Gebrannt wird der Gin mit Heu von der Almwiese, das heißt also, das Destillat verdampft durchs Heu, nimmt dadurch einen Hauch von dessen Aroma an und wird am Ende mit Quellwasser von der Gompenalm auf 47% Alkoholgehalt verdünnt.
Gin ist ja ein absolutes Trendgetränk auch. Mhm. Liegt es dir besonders am Herzen, beziehungsweise ist es eine gezielte Überlegung von dir, auch bestimmte moderne Elemente insgesamt mit hier auf die Alm zu bringen?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage gewesen, weil ich habe damals, wo ich ihn gemacht habe, vor 2,5, 3 Jahren, war das mit dem Gin noch gar nicht. Und auch vor allem nicht hier in Südtirol. Bei uns ist es erst später gekommen. Und das war überhaupt nicht meine Idee. Ich wollte ihn eigentlich nur für die Hütte anfangs. Und wir hatten dann die erste Charge, 300 Liter. Und ich mache so ein Küche-Event immer auf der Alm am Black Taste und habe den Gin dann vorgestellt. Wir hatten 600 Flaschen und nach 10 Tagen hatte ich keine mehr. Da waren zwei Händler hier und die haben sofort alles gekauft.
Ja, und so nahm die Geschichte ihren Lauf. Helly brannte nach, verkaufte wieder und kam mit der Produktion nicht wirklich hinterher. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her und heute produziert er einen der besten und auch teuersten Gins Südtirols. Die Flasche, also ein halber Liter ist da drin, liegt bei 56 Euro.
Wie denkst du darüber? Wir hatten vorhin den Eindruck, oder wir haben vorhin darüber gesprochen. Wir haben jetzt so viele Leute hier schon getroffen, die alle so für ihr Produkt und für ihre Sache brennen und die so vom Grundprinzip erscheint es uns so, dass diese Menschen in Südtirol, die wir getroffen haben, die Kultur, die Natur vor allem, aber vielleicht auch die Tradition sehr lieben, sie aber nehmen und gerade die Jungen einfach nochmal neu interpretieren, um dem nochmal was Neues zu geben. Wie denkst du darüber?
Also sowohl in der Nahrungsmittelproduktion ist uns das aufgefallen, als auch zum Beispiel im Handwerk.
Ja, das ist auch so. Aber das Schöne daran, dass die alle probieren, die Qualität zu verbessern oder qualitativ hochwertig zu sein und zu arbeiten. Und das macht ja Spaß, weil wir leben ja alle auch hier in Südtirol. Ich lebe hier auf dem Berg und schöpfe halt das aus dem Berg. Meine Idee war, einen alpinen Gin zu kreieren, weil wir hier am Berg sind, auch mit Fichtennadeln und nicht mit Zirben, was alle anderen haben zum Beispiel. Und dann gibt es den einen, der hat halt das Glück, dass er sehr gute Äpfel hat und kreiert halt einen super Apfelsaft. Aber auch von Designern oder Tischlern oder man probiert dann halt auch zum Beispiel mit Holz, mit lokalem Holz zu arbeiten und Sachen zu kreieren, mit dem, was hier gewachsen ist und was man hier ausschöpfen kann. Und natürlich, die jungen Leute fangen an und mixen das etwas und ich finde das gar nicht mal so schlimm, weißt? Im Gegenteil, das frischt alles ein bisschen auf und wie gesagt, wir haben ja früher bei mir und bei uns zu Hause ja auch nicht nur Speckeier mit Röschkartoffel und Hirtenmakaroni am Tisch gehabt. Nichts gegen dem Essen, esse ich auch ab und zu gerne. Aber es gibt viel mehr als nur das. Weißt? Und die Sache ist immer so, also wenn jemand meint, man muss was Neues erfinden, dann liegst du falsch. Auch beim Essen, das geht ja beim Essen, das was ihr heute gekriegt habt, es geht um die Einfachheit. Man braucht da nicht groß Schäumchen und weiß was ich, es geht ums Produkt und ums Können. Der dahinter steht, der was da mit dem was macht. Und je weniger, dass du das veränderst, umso besser schmeckt's.
Letzte Frage von mir, ein bisschen pathetisch. Was bedeutet dir heute das Leben auf der Alm? Was ziehst du für dich daraus?
Ja, das ist schon so ein Freiheitsgefühl. Also das ist schon manchmal so, du bist im Tal und dann ist so ein bisschen ein Hindernis, dass du hochfährst, aber sobald du hier ums Eck biegst da drüben und bist hier, dann willst du gar nicht mehr runter. Das ist echt so. Und wenn du dann runter musst und du fährst runter, dann bist du halt unten und dann gewöhnst du dich irgendwie dran und dann ist manchmal eine kleine Überwindung, weil du dann wieder hoch musst und logisch, wir verbinden das hier mit Arbeit, aber mit Arbeit Gott sei Dank, die Spaß macht, weil wir das machen, was wir möchten. Es ist auch anstrengend, aber es macht Spaß. Aber wenn man mal hier ist, dann hat das schon so ein Freiheitsgefühl und das so ein, man kann mal aufatmen.
Und dieses Gefühl geht für dich auch nicht verloren, wenn du hier schuftest?
Nein, nein, weil es ist jeden Tag, wird es dann irgendwann 18 Uhr. Und so wie jetzt seht ihr ja, geht es mal in die Wiese rüber und steht einfach mal drüben auf der Bühne oder setzt euch in den Sessel und schaut mal ins Tal. Das ist ja voll geil. Weißt du, hast voll die Ruhe und die Ruhe kriegst du unten gar nicht. Du hörst immer Motorgeräusch, du hörst immer irgendetwas, hier ist gar nichts. Hier zwitschern die Vögel und plätschert das Wasser.
Und die Kuh klingelt.
Und die Kuh klingelt, ja. Und der Hund bellt vielleicht, aber sonst ist gar nichts.
Aber das ist ja auszuhalten.
Das ist ja auszuhalten, ja.
Sehr schön.
So, okay, ich glaube, wir haben es.
Ja, okay, und wir hechten jetzt mal Richtung.
Und da, an dieser Stelle, bricht die Aufnahme ab, denn jetzt ist Eile geboten. Die Erkenntnis, die ich euch immerhin präsentieren kann, ist diese. Wenn man um 18.10 Uhr die letzte Seilbahn ins Tal bekommen möchte und es bis zur entsprechenden Station 40 Minuten bergauf geht, dann sollte man sich nicht unbedingt vorher auf einer Alm verquatschen, nach 2 Stunden ohne Wasser dann rasch auch noch eine Gin-Verkostung machen und dann 30 Minuten vor Abfahrt der Bahn panisch losrennen. Und zwar, wie gesagt, bergauf. Denn das könnte ein bisschen auf den Kreislauf gehen und schlussendlich dann in etwa so klingen.
So, willkommen bei der Weltwach-Interview-Challenge. Wir hökern hier durch das Hitzler Land. Und Lydia, die Aufgabe ist, dass du mir jetzt Bericht erstattest. Und zwar, ohne im strammen Schritt innezuhalten. Wie hat es dir denn auf Hellis Komparalm gefallen?
Fantastisch.
Was hat dir fantastisch gefallen?
Alles außer das hier gerade. Nee.
Ja, was?
In 20 Minuten geht die Bahn.
Was ist es denn für ein Ort, die Alm? Wie ist die Atmosphäre?
Ach ja, ich will nur die Bahn bekommen.
Oh. Ach, na gut.
Dementsprechend ist Lydia hier nicht mehr zu einem Fazit zur Gompenalm zu bewegen. Aber im Tal, der Kreislauf hat sich mittlerweile beruhigt, frage ich sie dann zumindest doch noch.
Inwiefern hat sich denn dein Bild von Südtirol verändert, weiterentwickelt?
Also da mein existierendes Bild von Südtirol nur eine verschwommene Erinnerung einer Hochzeit ist, musste ich ja erstmal ein neues Bild aufbauen. Und also es ist natürlich sehr schön, das sagen wir auch die ganze Zeit, die Berge und so weiter. Was ich aber wirklich interessant fand oder interessant finde zu erleben, ist, wie die Leute schon aufs Essen abgehen. Ne? Also Kulinarik ist hier so ein Thema und ich fand es dann ganz süß. Wir unterhielten uns dann mit jemandem und sie erzählte uns, dass das so wichtig ist, weil hier einfach alles so gut wächst. Das heißt, die Leute sind es gewohnt, dass sie alles frisch bekommen, alles hinten aus dem Garten oder der Nachbar hat irgendwie die Eier und dadurch ergibt sich einfach so eine ganz eigene und frische Kulinarik.
Ja, und Essen lokal zu beziehen, liegt ja bei uns allen im Trend. Und hier bedeutet lokal wirklich im Zweifel aus dem gleichen Tal oder gegebenenfalls noch aus dem nächsten Tal, aber wirklich aus der unmittelbaren Nähe, oftmals auch von Bauern, die man persönlich kennt. Und damit geht auch so ein richtiger Stolz einher und eine Wertschätzung in Bezug auf das Essen.
Ja, und eine Liebe, ne? Wie die Leute, also das fand ich wirklich beeindruckend jetzt gestern Abend schon und heute den ganzen Tag über, wie die Leute mit so viel Liebe über Nahrungsmittel und Essen sprechen und es aber auch so zubereiten mit so unglaublich viel Liebe.
Und das gilt für die Gastronomen, diese Liebe, aber natürlich auch für die Produzenten. Mhm. Aber auch, wir haben ja auch mit ein paar anderen Leuten gesprochen, die genauso über Essen gesprochen haben, die uns dann erzählen, wenn sie hier irgendwie über die Almen wandern und dann gibt es da irgendwo einen Käse oder ein Stück Speck im Shop, dann wird das halt mitgenommen.
Genau, und dann freut man sich unten, weil dann ist es kein anonymes Stück Käse, was man im Supermarkt gekauft hat, sondern der Käse von der und der Alm. Und das wissen die Leute, also auch die Einheimischen hier sehr zu schätzen.
Und wir auch.
Ja, wir ein bisschen zu sehr. Oh Gott, wir werden nach Hause rollen.
Das war's vom Berg und aus dem Tal. Eine Folge aus Südtirol steht noch aus und aus diesem Südtirol-Special ist es wahrscheinlich meine Lieblingsfolge. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber hört gern unbedingt rein. Ich fand's wirklich faszinierend. Und ich weiß, das Wort benutze ich gelegentlich, aber ihr werdet schon sehen. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Insbesondere, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Episode Bergsommer mit Katharina Afflerbach vor einigen Wochen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann wird euch die nächste Folge definitiv hoffentlich auch zusagen. Ja, ansonsten vielen Dank den neuen Mitgliedern des Supporters Club für eure Unterstützung. Ich danke Marie, Therese, Becker, Sonja, Eva, Paul, Mani, Christian, Corinna, Jana, Fred, Pauline und ich habe bestimmt noch zwei, drei Leute vergessen aus den letzten paar Wochen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ich weiß ihn wirklich zu schätzen und hoffe, euch gefällt zum Beispiel die eingangs schon erwähnte aktuelle Weltwach Plus Folge mit Surfer und Reiseautor Andreas Brent. Besten Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.